Den Sonntag-Kantate und ich möchte Sie einladen, aus der Freude an dem Herrn mitzusingen bei unserem Eingangslied 181, jauchzt alle Lande Gott zu Ehren. 181, die Verse 1, 2 und 3. Anfang geschehe in Jesu Namen. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen, verkündigt von Tag zu Tag sein Heil. Wir wollen beten. Herr, wir können das so schlecht dich loben und dir danken und dein Heil vor der Welt verkündigen. Auch in den zurückliegenden Tagen, es war viel Klagen aus unserem Mund gekommen. Und oft haben wir gebruddelt und waren unzufrieden. Dabei hast du uns von allen Seiten in deiner Liebe umgeben und getragen. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit unseren Kindertagen. Herr, wir wollen innehalten über dieser Schuld unseres Lebens und das zu dir bringen, weil du uns zuerst diese Schuld, dieses Unrecht, diese Sünde des Klagens und des Murrens wegnehmen musst. Und erst wenn wir deine Vergebung haben, dann kann das Lob und das Dank wieder aus unserem Munde kommen. Hilf uns heute dazu, dass wir einen neuen Blick bekommen auf dich und auf dein Wirken unter uns und dass wir in dieser Welt deine fröhlichen Zeugen werden. Und nun wollen wir, jeder für sich in der Stille, dir all unsere Sorgen bringen, die uns bewegen. Du, Herr, lässt mich fröhlich singen von deinen Werken. Amen. Und nun werden Frau Schmid und Frau Lebherz musizieren ein Stück von Hanf. Für das Haus Israel, aller Welt enden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn alle Welt, singt, rühmt und lobt. Lobt den Herrn mit Harfen und mit Saitenspiel. mit Trompeten und Posaunen jauchzt vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn, denn er kommt, das Erdreich zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Im letzten Jahr war ich bei einer Glaubenskonferenz für Frauen hier in Württemberg. Da kamen über 1000 Frauen zusammen und die haben auf diese Konferenz als Hausaufgabe gehabt, alle Verse vom Lied »Sollt ich meinem Gott nicht singen« auswendig zu lernen. Da waren ergraute Mütter und Großmütter dabei und junge Frauen und Mädchen. Und dann hat man das ganze Lied aufgesagt. Und das war mir zum ersten Mal groß geworden, was dort für eindrucksvolle Verse drin stehen. Und darum habe ich 3 Verse ausgewählt aus diesem Loblied, »Sollte ich meinem Gott nicht singen«, die über die sonst üblichen ersten 3 hinausgehen. Die wollen wir jetzt singen von 232, die Verse 5, 7 und 10. Text steht Kolosser 3, Vers 12 bis 17. So zieht nun als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat wider den anderen, gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. und der Friede Christi regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich wohnen in euch, lehrt und vermahnt euch selbst in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Herr, wir wollen nicht nur davon reden, sondern wir wollen das erfahren. Hilf uns dazu. Amen. Ich vergesse nicht jenes Wochenende im Juni 1948, als es neues Geld gab. Ich konnte als Kind mir gar nicht richtig vorstellen, was das eigentlich bedeutete. Währungsreform. Am nächsten Morgen ging meine Mutter mit den neuen Geldscheinen in die Stadt. Und als sie nach Hause kam, da konnten wir nicht mehr. Wir waren fassungslos, welche Schätze sie mitgebracht hatte. Richtige Tassen, aus denen man trinken konnte. Wir hatten zu Hause, Sie wissen, wir waren 6 Kinder, da ging es sehr wild zu. Wir hatten nur noch so Pappbecher, die Risse hatten, aus denen wir morgens Kaffee tranken. Und da musste man ganz schnell trinken, weil das durch die Risse alles wieder rauslief. Und dann hatte sie eine richtige Aluminiumkanne mitgebracht. Auf einmal waren die Güter da und standen im Schaufenster. Man hat rumgerätselt, wo waren die nur 2 Tage vorher am Samstag gewesen. Und man konnte gar nicht denken, dass das alles irgendwo versteckt war im Ladenkeller. Aber das war ja klar, wer wollte denn diese wertvollen Dinge auch verkaufen gegen schlechtes Geld? Und die Wirtschaftswissenschaftler verstehen das ganz gut, dass die richtige Währung nötig ist. Wenn man Vertrauen in die Währung hat, dann kriegt man auch die richtigen Dinge. Genau das Gleiche, meine ich, liegt hier vor, wenn uns der Paulus in dieses schicke Modegeschäft hineinführt, in diese nette Boutique, wo er uns zeigt, welche wunderbar geschneiderten Kleider da an der Stange hängen. Und da kriegt man richtig Lust und denkt, da würde selbst ich mit meinem dummen Gesicht noch ganz schön drin aussehen, wenn ich diese Kleider hätte. Sanftmut, Demut, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, das stünde mir doch gut an. Nun ist nur die Frage, wie kriege ich die Sachen? Wie komme ich an diese schönen Kleidungsstücke nur ran? Gibt es überhaupt jemanden in der Welt, der sich nicht danach sehnt, so schön bekleidet zu sein? Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Besuch im Ostblock zu machen und dann haben die Freunde vorher geschrieben, was ich mitbringen sollte. Es waren einige Wünsche zu erfüllen, aber in einer Sache habe ich lange gestutzt, ob ich den Wunsch erfüllen soll, ein Neckermann-Katalog. Wenn die geschrieben hätte, ich brauche christliche Liederbücher, das hätte mir eingeleuchtet, und das wollten sie auch, aber Neckermann-Katalog. Ich brachte ihn mit, so einen dicken, ganz großen, und das ging auch durch die Grenze durch, und ich fragte dann den Christen drüben, sag mal, braucht ihr einen Neckermann-Katalog in eurer Gemeinde oder was ist das? Und dann sagt er, nein, das kriegt bei uns der Parteivorsitzende im Ort. Der hat gesagt, wenn du mal einen Besuch aus dem Westen hast, dem lassen wir einen Neckermann-Katalog mitbringen. Sag ich, was macht der damit? Der kann ja gar nichts kaufen. Und dann sagt er, ja, aber das Fernsehprogramm ist so langweilig. Und dann sitzen die abends da und lesen Neckermann-Katalog und staunen über die schönen Dinge, die es überall in der Welt zu kaufen gibt, nur nicht bei ihnen. Und so können wir es heute auch machen in der Predigt, dass wir sagen, das wäre ja schön, wenn man Liebe üben würde. Ach, da könnte man bewegt sein, wenn der Mensch verwandelt wäre, wenn wir untereinander anders mit uns umgehen würden. Dieses Wort, das sagen wir jedes Mal, bevor wir ein Brautpaar hier einsegnen. Wie schön könnte eine Ehe sein, wenn wir jetzt darüber reden würden und doch nur wie so ein Funktionär in so einen Katalog hineinstarren und wissen, ich kann mir es doch nicht kaufen. Sie ist für mich doch nicht da. Vielleicht denkt einer, du, alles, was du jetzt sagst, das geht ja eigentlich mal dich
an, dass die Leute, die mich näher kennen, die sagen, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, stünde mir ganz gut an. So wie ich vor ihnen stehe, und das meint auch Paulus, vermahnt euch selbst, und was ich hier nun heute sage, geht zuerst mich an und sie dann auch. Aber das beschäftigt uns, wie kommen wir an diese schönen Kleidungsstücke hin, dass wir sie anziehen? Was müssen wir hinlegen? An Geld, an Währung? Wenn wir uns umhören und umschauen, wie die meisten Menschen sich das vorstellen, wie man eine neue Ethik bekommt und eine neue Moral und wie man ein besserer Mensch wird, dann sagen alle, je mehr man sich müht, je mehr man sich anstrengt, je mehr man an sich arbeitet, umso näher kommt man an dieses Ziel hin. Manche sagen, lass dich nicht niederdrücken, du wirst das Ziel nie erreichen, aber Hauptsache, du kommst ein Stück weit auf dieses Ziel hin. Und wir haben ja selbst in unserem Leben viel schon so gearbeitet an uns. Und das macht uns immer verdrossener, weil wir merken, wir kommen auf dieses Ziel eben nicht hin. Und je mehr wir solche Worte hören von diesem großen, leuchtenden Ziel, da will man dann gleich aufgeben und sagen, ich schaff's ja doch nicht. Darum wollen wir mal den Paulus ganz genau in diesem Abschnitt drauf befragen. Paulus, wie meinst du das? Wie kriegen wir denn diese Kleidungsstücke? Wie kommen wir dran hin? Gib uns doch ein paar Wegweisungen. Gib uns ein paar Hilfen. Mach's doch ganz praktisch. Und wenn man dann da weiterliest, was steht denn drin? Der Friede Christi regiert in euren Herzen. Ein Prediger sagt, bei dem Paulus rutscht an dieser Stelle immer der Füllfederhalter aus. Wenn man den Paulus nach praktischen Mahnungen fragt, rutscht der Füllfeder weg. Und dann kommt er immer wieder in seine alte Spur. Da kommt keine moralische Anweisung, sondern sagt der Paulus, der Friede Christi regiert in unseren Herzen. Da können wir doch gar nichts tun. Das ist doch keine Leistung von uns, kein Arbeiten an uns. Dieser Paulus hat ja in seinem Leben so viel gestrebt. Er sagte, er sei einer der Spitzenleute dieser Welt gewesen. An Streben nach Gesetz und Moral, nach dem Guten in der Welt. Er hat gemerkt, damit kommt man nicht vor Gott an dieses große Ziel hin. Und darum hat er in seinem Leben umdenken gelernt. Das war die Wende seines Lebens. Da hat er sich bekehrt an dieser Stelle. Als er gemerkt hat, Herr, du erforschst mich und kennst mich. Du siehst in mein Herz hinein. Ich bin nicht demütig. Ich bin nicht sanftmütig. Und ich erreiche es nicht einmal, dieses Ziel. Ich komme nur dahin, wenn ich den Frieden Christi annehme. Dass ich heute das von mir sagen lasse, er starb für meine Schuld und er hat mir meinen Hochmut und mein hochtrabendes Wesen, meine Lieblosigkeit und meine Ungeduld vergeben. Und ich lebe täglich von diesem Wunder, dass Jesus Christus mir meine Schuld vergibt und dass er für mich gescheiterten Menschen eintritt. Solange ich in dieser Welt lebe, sagt Paulus, kann ich nichts anderes mehr rühmen. Jetzt ist natürlich wieder einer enttäuscht und sagt, ich wollte doch wissen, wie man sein Leben vervollkommt. Und Paulus sagt, das wollte ich gerade beantworten. Man kommt überhaupt nur zur Demut, zur Sanftmut, zum herzlichen Erbarmen, wenn man den Frieden Christi in seinem Herzen ruhen lässt und wohnen lässt. Ein Mensch wird erst demütig, wenn er sagen kann, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt, nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Und seit dem Tag kenne ich die Demut etwas besser. Ich kann nie mehr große Worte machen, was ich als Mensch bin oder machen könnte. Ich lebe ja vom Erbarmen Jesu. Und ich habe seitdem so ein Mitleid und so viel Geduld mit jungen Menschen, die natürlich auch ihr altes, sündiges Wesen noch nicht besiegt haben, weil ich es doch von mir selber weiß, wie lange ich dazu brauchte. Seitdem habe ich Geduld und herzliches Erbarmen. Seitdem kann ich einen Menschen auch über Jahre begleiten auch wenn nicht zum Glauben kommt. Denn ich weiß ja selbst, wie lange es bei mir gedauert hat. Wenn Sie Paulus fragen, wie kommt man denn zu diesem neuen Wesen, denken Sie immer dran, warum er da an dieser Stelle ausrutscht mit seiner Schreibfeder und immer wieder sagt, es geschieht nicht durch menschliche Anstrengung, es geschieht nicht durch Moral und nicht durch Gesetz. Da kommen Sie nur in ein verkrampftes Frömmigkeitsleben hinein. Die neuen Kleider bekommen wir da, wo wir Jesu Erlösung annehmen, sagen, mir gilt, meinem Leben, das soll von mir gesagt sein, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Wo der Friede Christi in unseren Herzen regiert, dann kann Sanftmut und Erbarmen, Liebe und Geduld gedeihen. Das muss ganz in der Tiefe unseres Herzens und unseres Wesens drin sein. Ganz tief in uns. Nichts vom eigenen mehr, sondern ganz tief drin. Es soll jeder wissen, ich gehöre dem, der für mich starb. Und ich bin nur noch auf das stolz, dass ich ein Eigentum dieses Herrn Jesus bin, der mit mir fertig wird und der mein Leben vollendet und der aus mir etwas macht zum Lob seiner Herrlichkeit. Aber jetzt würden Sie sagen, ich bin immer noch nicht ganz befriedigt. Es gibt ja Christen, bei denen sieht man trotzdem recht wenig von diesem herzlichen Erbarmen und von dieser Demut und von dieser Sanftmut. Da gibt Paulus noch einen anderen Ratschlag. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ja, also wieder hat er nichts als Appell, indem er uns mal so richtig auf Vordermann bringt. Wieder nichts vom Anstrengen, wieder nichts von dem, was ich tun kann. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen. Was kann ich denn dafür tun? Ich kann ja bloß mithelfen, dass das Wort Christi bei mir überhaupt mal Platz findet. Ich kann sehen, dass ich meine Stille habe morgen des Tages. Ich kann den Gottesdienst aufsuchen, kann in den Bibelhauskreis gehen. Ich kann das Wort Gottes reichlich wohnen lassen, ja, das meint ja Paulus. Und reichlich meinen wir so, wie wenn es heute Mittag Nachtisch gibt und die Hausmutter sagt, nimm reichlich raus. Dann meinst du, darfst dreimal nehmen. Nicht, nimm ruhig tüchtig, nicht bloß so ein Losungswort am Morgen, sondern reichlich. Warum denn? Dieses Wort Gottes, diese große Portion, die zeigt mir erst den Herrn, der in meinem Leben jetzt die Herrschaft übernehmen will. Und das war ja für den Paulus so groß, als er an dieser Wende seines Lebens merkte, Christus lebt, er ist der Herr. Das ist doch was ganz anderes, als wenn wir uns am Riemen reißen, wenn wir unser Leben in die Hand des Meisters geben, wenn der unser deformiertes Leben wieder neu ausrichtet auf seine Gebote hin, wenn Gott uns ein neues Herz gibt, wenn er uns, so sagt sie eigentlich die Bibel, wenn er uns bekehrt, wenn er uns in eine ganz neue Richtung bringt und uns ganz neu auf seine wichtigen Aufgaben hin zurüstet. Genau hier in diesem Abschnitt, wenn Paulus vom neuen Menschen redet, dann sagt er, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und das sind ja die heimlichen, großen Grundlagen eures Lebens. Hört das als die Auserwählten Gottes. Ihr seid die Elite Gottes, die von Gott in Beschlag genommenen Heiligen, aus denen er etwas zu seinem Lobe machen will. Die Geliebten Gottes. Darum gibt's bei uns einen neuen Anfang. Mir tut's immer leid, dass ich das einem Brautpaar gar nicht erklären kann am Tag der Trauung. Die denken immer wieder, jawohl, weil die Mina mich so süß anlächelt, muss ja gut gehen. Nein, da geht's nie gut. Die einzige Grundlage für einen Bund von zwei Menschen, das möchte ich sagen, wo heute so viel Ehebünde auseinanderkrachen, kann doch nur sein, dass ich's auf den Herrn hin wage, dass er sagt, du bist mein Auserwählter, mein Geliebter und mein Heiliger. Und ich nehme dich in Beschlag. Dann sagt Paulus, dass man einander vermahnen sollte mit Psalmen und lieblichen Liedern. Ja, ich hätte heute, wenn ich eine schönere Stimme hätte, hätte ich lieber gesungen. Singen müsste man können. Das tut schon ganz anders als so eine harte Rede. Das kommt viel besser an. Und man kommt ja auch bei seinem lieben Mitbruder nicht richtig an, in der Gemeinde, wenn man sagt, du hör mal, das war nicht recht und das war nicht recht, wenn man mit dem Besenstiel auf den Boden donnert, sondern wenn man das so lieblich machen kann. Und der Paulus sagt, da sollten wir immer mehr lernen, in dieser netten Weise einen anderen darauf aufmerksam zu machen, ihm Ideen zu geben, wie sein Leben noch umgeformt werden kann, mit Psalmen und lieblichen Liedern. Wir haben heute den Sonntag Kantate und es stimmt wirklich, dass das Singen ja ein Kennzeichen des Christenstandes ist. Das Singen ist in den letzten Jahren in den Gottesdiensten merkwürdig verklungen. Es ist wie wenn das, die Ratten verlassen das sinkende Schiff und wenn in den Kirchen nur noch so lispelnd gesungen wird, ist ein Zeichen, dass der Tod ganz nah da ist. Und ich weiß noch, wie ich so fröhlich war in den ersten Gottesdiensten, wie hier in der Hofacker Kirche so ein paar so richtig losgeschmettert haben, aus der Tiefe ihres Herzens. Ich weiß, ich komme jetzt in Konflikt mit unseren Ästheten, die sagen, lieber soll einer einen Mund halten, wenn seine Kehle nicht so ganz sauber klingt. Ich denke da anders. Ich meine, es gibt ein Singen, das dem Herrn zur Ehre gesungen wird. Und das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Gottesdienstes. Nicht nur für die Ästhetik, nicht nur dafür, sondern damit singen wir uns den Glauben ins Herz. Und der große Aufbruch junger Menschen zum Glauben hin vor einigen Jahren begann mit einer großen Singebewegung und mit dem Liederbuch Jesu Name nie verklinget, hin und her, dass sie sich Gitarren unter den Arm klemmten und sangen aus dem Herzen heraus und sich einander vermahnten und darunter ist ihr Glaube gewachsen. Ich kann mir kein Christenleben vorstellen, ohne dass man auch den Tag über trällern muss und seinem Herrn zur Ehre singt. Lehrt und vermahnt euch selbst. Dann musste ich sie also heute enttäuschen. Ich wollte ihnen immer praktische Ratschläge geben. Und jetzt geht einer ärgerlich weg und sagt, der vertröstet die Leute, sagt der Bibel lesen, sagt er und sagt Glaube und dann wird dein Leben sich ändern. Genau dann hat er mich verstanden. Nur wenn der Friede Christi in ihrem Leben und in ihrem Herzen regiert und wohnt, können Sie ein neuer Mensch werden. Und nur wenn das Wort Gottes in Ihrem Leben beherrschend wird. Ein Prediger hat ein eindrucksvolles Bild gebraucht. Er sagt, man gehe hinunter auf die Neckarbrücke und schaue mal den Neckar hinein. Welch eine trübe Brühe. Man sieht nicht den Grund. Das Wasser ist so dreckig. Und unser eigenes Leben ähnelt einem solchen schmutzigen Fluss. Wie anders ist dagegen ein Gebirgsbach, wo man die Steine sieht und sogar die Wasserpflanzen oder gar eine Forelle, die durchs Wasser springt. Ein ganz klares Wasser. Und er sagt, in unserem eigenen Leben kann das sein, dass es ist, wenn wir Christen werden, wie in solch einem Gebirgsbach. Da sieht man den Grund wieder. Und der Grund meines Lebens ist, dass ich wieder sehe, wo das Bachbett ist, nämlich ich bin ein Auserwählter Gottes. Das sagt mir nur das Wort Gottes. Ein Geliebter und ein Heiliger. Und nun setzt der Prediger fort, es kommt aber bei einem Bergbach auch mal vor, dass da ein Brett runterschwimmt oder Dreck oder eine tote Katze. Und sagt er, das kann ja mal passieren. Deshalb sehe ich trotzdem noch den Grund des Flusses. Und in unserem Leben gibt es das auch, dass Schmutz den Fluss herunterfließt. Wichtig ist, dass man den Grund noch sehen kann. Und den sehe ich nur dann, wenn ich das Wort Gottes reichlich in meinem Leben wohnen lasse. In der Fülle meiner Tagesarbeit muss ich es wissen, ich bin ein Auserwählter Gottes, weil er mich lieb hat. Und ich rufe mir die Verheißungen Gottes ins Gedächtnis. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, spricht der Herr. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das ist das klare Wasser, auch wenn mal Schmutz vorbeifließt. Darauf gründet mein Leben. Aber nun wollen wir doch noch irgendwann mal daran kommen, wie ist denn das mit dem Anziehen der Kleider? Irgendwann muss es doch noch kommen. Es gibt Christen, die das alles wissen, die sagen, mein Glaube stimmt und ich habe Wort Gottes und lese das. Ich muss doch auch noch anziehen, richtig, ich muss auch noch anziehen. Manche kennen das ja, dass das in den Bekleidungshäusern ein bisschen Probleme gibt, wenn man nicht so die richtige Figur hat. Dann holt er den Schneider und dann wird rumgeschnipfelt. Unten 2 Zentimeter kürzer und vorne ein bisschen weiter und die Ärmel noch ein bisschen kürzer und so, dass alles schön passt. Ist immer schade um die so maßvoll geschneiderte Kleidung, wenn sie noch zurechtgestutzt werden muss. Aber der Paulus meint, diese Kleider, die passen wie gegossen. An denen liegt's nicht. Uns steht das. Liebe, Sanftmut, Demut, die Liebe ist wie das Band, das alles umschließt. Da sind wir wohl gekleidet. Aber an was liegt's dann, dass so viele immer noch nicht diese Kleider anziehen? Es liegt an einem Missverständnis. Die meisten wissen gar nicht, dass diese Eigenschaften, die Paulus hier nennt, nicht zu unserem Wesen gehören. Es ist ja morgens ein Unterschied, wenn ich mich anziehe, da muss ich das Hemd anziehen und einen Kittel muss ich anziehen, Hose muss ich anziehen, Krawatte muss ich anziehen, aber einen Kopf muss ich nicht anziehen. Den habe ich ja normalerweise auf meinem Körper drauf. Der gehört zu mir, aber die Kleider gehören nicht zu mir. Und dann sagt Paulus, die Liebe, die muss man morgens anlegen, die hat man nicht. Und die Demut hat man nicht, auch nicht als Christ. Und am Morgen des Tages muss man das anziehen, man muss hineinschlüpfen. Ich fürchte, dass viele Christen meinen, das sei in ihr Wesen irgendwie schon so fest angekettet. Aber das stimmt nicht. Ich muss am Morgen diese einzelnen kostbaren Kleidungsstücke erst mir umlegen. Es gibt so einen schönen Liedvers in einem Morgenlied. O Jesus, schmücke mich mit Weisheit und mit Liebe, mit Keuschheit, mit Geduld durch deines Geistes Triebe, auch mit der Demut mich vor allem kleide an, so bin ich wohlgeschmückt und köstlich angetan. Das soll unser Morgengebet sein. Herr, ich möchte jetzt deine Gaben erst von der Stange runternehmen und mich anziehen und dann vom Spiegel betrachten. Da brauche ich Zeit, bis ich in diesen neuen Kleidern mich richtig wohlfühle. Ich hatte gestern Besuch von einem Journalisten, der mich für eine Nachrichtenagentur interviewte, für den Gemeindetag unter dem Wort. Und da hat manche kniffligen Fragen gestellt und wollte das wissen. Wie ist denn das mit dem Gemeindetag und ob das so eine Anti-Veranstaltung wäre für den Kirchentag und was das ist und so weiter. Und was wir mit dem Thema wollten. Alles gehört euch, ihr gehört Christus. Und dann habe ich versucht, so zu erklären und zu sagen, ein Christ setzt sich nicht mit den anderen Dingen auseinander. Es gibt viel wichtigere Fragen im Leben des Christen als Kirchentag oder kirchenpolitische Probleme. Da sind Mütter, die werden mit ihrer Erziehung nicht fertig. Und die leben mit schwierigen Menschen zusammen. Und dann gibt es einsame Leute. Und dann gibt es Menschen, die in der Mühle ihres Berufs drinstehen. Und die wissen gar nicht mehr, wie das weitergehen soll mit ihrem Leben. Und dann wollen wir an solch einem Tag ihnen sagen, ihr gehört Christus. Ihr seid auserwählte, jetzt würde ich zusetzen, das kann Journalisten nicht mehr verstehen. Ihr seid Auserwählte Gottes. Ihr seid Heilige und Geliebte. Wenn das erkannt wird in allen unseren verschiedenen Bereichen, darum haben wir so viele Bereiche, die uns interessieren. Überall, wo wir leben, gilt das, dass dieser große Herr Jesus Christus uns gebrauchen will. Und dass nun die Felder, in denen wir leben und die uns vorher so eine Qual waren, ach, die Menschen, mit denen ich zusammen bin, und die Last meiner Berufsarbeit, auf einmal wird das ein Feld, das mir gehört, zur Ehre Gottes. Ich darf mich einkleiden mit den herrlichen Kleidungsstücken, und ich darf darin wirken, zur Ehre Gottes, alles, was ihr tut, so endet hier Paulus, alles, was er tut, das kann ich gar nicht vorstellen, dass alles wirklich eingeschlossen ist. Ob das die Hausarbeit ist. Ein Christ kann nie sagen, das ist mir zu wenig, nur Hausfrau zu sein. Gibt's gar nicht. Die geringste Arbeit, der kleinste Knechtsdienst, in großer Demut, ist ein Dienst zur Ehre Gottes. Und bekommt vom Herrn her sein Gewicht und hat vom Herrn her seinen Sinn. Alles, was er tut, mit Worten oder mit Werken, ein kleiner Schwätz mit dem Nachbar, das alles zur Ehre Gottes. Welch ein reiches Leben, wo alles zur Ehre unseres Herrn eingesetzt werden kann, wo unser Leben so reich wird. Amen. Und nun wollen wir singen, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, 496, die Verse 3, 4 und 5. Herr, du willst uns zu einem fröhlichen Glaubensleben führen. Wir danken dir, dass du uns immer wieder an dieser Verkrampfung treffen willst, wo wir in unserer eigenen Frömmigkeit etwas schaffen wollen, was wir doch nicht hinbringen, wo wir ringen und kämpfen und doch immer wieder erliegen. Und wir bringen jetzt alle diese Nöte zu dir, weil du uns allein heilen kannst. Wir wollen zuerst deinen Frieden für uns annehmen. Deinen Frieden, wo wir unser von Sünde beladenes Leben dir hinbringen und du uns freisprichst und gerecht machst. Und dann wissen wir, dass du viel stärker bist als unser eigener Wille und unsere eigenen Vorsätze. Nur wo du unser Herr bist, kann etwas aus unserem Leben werden, dir zur Ehre. Und gebrauche uns nun dazu, in all unseren Verpflichtungen und Aufgaben, in denen wir stehen, nimm du alles dazu, was wir sind und was wir haben, unser häusliches Leben, unsere Berufsaufgaben, unsere Verpflichtungen im Freundeskreis und in unserem Volk und in unserer Stadt, dass wir dadurch etwas wirken können, dir zur Ehre. Wir danken dir für diese große Ermutigung, die du uns heute gibst, dass alles in deinem Namen getan werden kann. Und wir wollen das auch anderen weitersagen, anderen bringen, die leiden müssen, die verzagt sind, die durch Krankheit durchgehen, die trauern, dass auch diese Wegstrecken unseres Lebens in deinem Namen und dir zur Ehre gelebt werden können. Ja, hilf uns dazu, dass wir unser Leben nicht nur für uns leben, für Nichtiges und für unsere Ziele, sondern dass es bedeutsam wird für deine große Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den Vers 527, Vers 7.
Sie haben an Ihrem Platz diesen gelben Notizenzettel Nummer 17 gefunden, der bis in den Juni reicht. Wer ihn nicht hat, nehme ihn bitte noch am Ausgang mit, dann steht alles Wichtige da drin. Wir haben am nächsten Sonntag Konfirmation. Wir sind dankbar, wer nicht an die Konfirmation gebunden ist, dass der dann ausweicht auf den zweiten Gottesdienst. Es widerstrebt mir jemand auszuladen, deshalb meine ich, Sie wissen es selbst am besten, wie Sie es machen wollen. Wir kriegen, soweit es irgend geht, alle immer unter. Dann müssten wir das jetzt wegen des Gemeindetags noch ansagen. Wir brauchen etwa 50 oder 60 Leute, die nicht, das betrifft nicht den offenen Abend, der macht sowieso alles extra und das können wir dort erledigen. Es geht jetzt die anderen an, nicht, dass ich denke, da sitzen so viele junge Leute da, sondern ich meine jetzt die Erwachsenen, auch die, die noch frisch sind als Großväter im Glauben. Wir brauchen etwa 50 bis 60 Leute für diese Büchertische mit den Konferenzbüchern beim Gemeindetag. So wie bei unseren bisherigen Hofacker-Konferenzen wird dort schon die Vorbestellung vorgenommen für unsere Konferenzbücher. Dort kann man auch sitzen, aber man muss in der Mittagspause vor Beginn und nach Schluss in den Hallen dann dort da sein und das kassieren können. Und da bräuchten wir 50 bis 60. Ich denke, dass wir das so fertig bringen, so einigermaßen. Wer nicht gerade bettlägerig ist, könnte da vielleicht mitmachen, oder wer einigermaßen noch einen Geldschein, einen Zehner vom Zwanziger unterscheiden kann, das ist natürlich wichtig, von den Augen her. Wir haben so Frau Werner und Frau Begendorfer haben nachher so einen roten Zettel. Nehmen Sie den mit und kreuzen Sie dort an und schreiben Sie hin, dort sind vier Aufgaben genannt, schreiben Sie dorthin oder kreuzen Sie dann Verkauf am Büchertisch, geben Sie uns Ihren Namen her. Und wenn Sie wollen, können Sie auch schon hinschreiben, in welche Halle Sie gern wollten. Wenn Sie sagen, ich wollte sowieso eine bestimmte Sache mitkriegen, dann können wir Ihren Wunsch erfüllen. Wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.